heißen, lieber Lars?
Kuckuck Silvio.
Schön, dich zu hören.
Schön, dich zu hören. Also ich bin ja, wie man jetzt noch mit dem einen oder anderen erfahrenen Zuhörer auffallen wird, man hört etwas nasal meine Stimme und ich habe jetzt eine Woche lang da niedergelegen, habe auch an dieser typischen Männerkrankheit, die sich Erkältung nennt, gelitten und die ja, wie die ganze Welt weiß, bei Männern ganz besonders tragisch sich bemerkbar macht und ja, man, also Nahtoderfahrungen habe ich hinter mir, all das. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung.
Ein Phänomen unserer Zeit. Ist es eigentlich unserer Zeit oder muss man früher direkt jagen gehen? Also ist es der Luxus, dass man sich da dann niederlegen kann und sagen kann, okay, ich und mein Kamillentee?
Ja, das ist, nee, früher in der Höhle, da musst du raus, ne? Bei Wind, Wetter, egal ob du schnodderst, da muss es, geht's raus zur Hasenjagd. Und wir, ja, vielleicht ist aber das das Problem, ne, dass wir über keinerlei sinnvolles Immunsystem mehr verfügen und daher allerlei Krankheiten erleiden. Ja, vielleicht ist es auch, ohne jetzt irgendwelche Corona-Diskussionen beginnen zu wollen, aber wir haben natürlich jetzt alle irgendwie sehr so ein hermetisch abgeregeltes Leben geführt, ja, irgendwie ohne viel, also der Menschenkontakt und damit Keimkontakt ist halt durchaus runtergegangen und so haben wir unser ohnehin schwaches, marodes und mürbes Immunsystem nicht weiter trainieren können und da ja, brechen die Leiden eben überbordend umfänglich aus.
Auf der anderen Seite frage ich mich, ist das wirklich ein Problem oder ist es nicht ein schöner Luxus, sich einfach niederlegen zu können und nicht aufrappeln zu müssen, um dann eben zur Arbeit zu gehen? Also
ist ein Wahnsinnsluxus. Ich finde das ein Wahnsinnsluxus. Ich meine, ich bin selbstständig, was bist du ja am Ende auch. Und die Entscheidung triffst du selber morgens zu sagen, so, nee, jetzt, ich bleib liegen, alles Mist. Ja.
Auch diese Verantwortung zu haben, also nicht mit einer Schnatternase durchs Restaurant, durch die Bar zu laufen und dann vermeintlich noch viele Leute anzustecken, ist für mich auch ein riesenlanger Lernprozess gewesen, einfach zu sagen, okay, zum Wohl des Gastes letztlich auch, der natürlich nicht möchte.
Da kriegt ja irgendjemand Wein und noch eine Grippe obendrauf, quasi als Amuse-Bouche.
Klein Bonus.
So, hier hast du.
Mein Nicht-Trinkgeld für Sie. Du weißt, was ich mir überlegt habe, lieber Lars?
Ja, lieber Silvio, ich finde diese charmante Anrede, das treibt mir die Tränen in die Augen.
Ja, nicht nur das, es setzt sich schachmatt mehr oder weniger, du kannst gar nicht sagen. Nein, das interessiert mich nicht. Ich bekomme ja gelegentlich Zuschriften und bisher habe ich fleißig auf diese Zuschriften geantwortet und habe die ein oder andere Frage dann eben auch im Persönlichen dargelegt und dachte mir jetzt, auch während unserer kleinen Funkstille, während du außer Gefecht warst, warum erörtern wir diese Fragen nicht direkt hier sozusagen online, also nicht direkt im Podcast. Also warum reden wir nicht darüber, warum beantworte ich das nur dem einen und nicht uns allen?
Das kann ich dir, die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Also lass uns doch einfach zur Tat schreiten und los geht's. Und, hast du ein Sammelsurium an den größten Krachern hast du bei der Hand?
Ich bin einfach mal durch meinen Insta-Account gegangen und habe da auf die Fragen sozusagen versucht, ich glaube, interessantesten versucht zusammenzutragen. Und manche sind halt relativ kurz beantwortet, deswegen können es mehrere werden so in einer Folge. Und manche, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die folgenfüllend sind. Und so vielleicht auch die erste, dass man die ein wenig kürzer halten könnte und dass die Frage, was macht man als geneigter und geliebter Gast, wenn in einem Restaurant der Wein gänzlich falsch temperiert ist? Es ist ja in dem Sinne kein Weinfehler, es ist ein Servicefehler. Was würdest du denn tun als geneigter und geliebter Gast?
Ich würde den Gastgeber oder Kellner, wer auch immer der an meinem Tisch, an der Front zugange ist, den würde ich bitten, das abzuändern. Also entweder den Wein nochmal in die Mikrowelle zu packen oder eben nochmal in den Tiefkühler zu hauen. Also
Was ja so schnell oftmals nicht lösbar ist. Also vor der Problematik stehe ich ja des Öfteren. Ja,
also wenn der, also zum Beispiel, der Weißwein ist zu warm, das wäre jetzt der Klassiker, dann hat man ja, gibt es einen Eiskühler und dann wartet so 5 Minuten und dann geht die Temperatur ja schon merklich runter.
Der wird ja jetzt du wirst nicht lachen. Eiskühler gibt es halt nicht in jedem Lokal, denn das setzt immer voraus, dass man eine Eismaschine hat zum Beispiel. Und auch die hat nicht jedes Lokal, jede Bar oder wie auch immer. Also es gibt Situationen, wo...
In der aktuellen Wetterlage rausstellen. Kurz vielleicht? Nee, auch nicht?
Ja, aber die Stimmung ist im Eimer. Du musst 10 Minuten warten, du musst eine Viertelstunde warten, eine Viertelstunde ohne Wein. Das ist natürlich dann immer eine Frage dann auch der Servicequalität des Gastgebers. Also worauf ich hinaus wollte, wir hatten ja auch schon mal eine Temperaturfolge. Das ist eine Gerntrinketemperatur und eine optimale Serviertemperatur. Also eine fachmännische Temperatur und eine Genusstemperatur gibt. Man da unterscheidet. Und wenn der Gastgeber jetzt aus Versehen in die falsche Schublade gegriffen hat, ist er natürlich dann mehr oder weniger am Schlawittchen und muss dann schnell reagieren. Die Frage ist dann halt auch immer der rechtliche Ansatz. Also gibt es einen Anspruch auf Kühlung oder gibt es einen Anspruch auf Temperatur oder auf richtige Temperatur? Da bin ich selbst überfragt. Interessant. Also man sollte
ja, drauf versuchen... Sie erleben uns sprachlos, liebe Zuhörer. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Also, wenn ich im Restaurant bin, oder wenn ich irgendwo einen Wein bestelle, von dem ich auch die innere Haltung habe, dass er vielleicht so gut ist, dass ihm auch eine gute Temperatur noch besser tut, und in dem Laden gibt's noch nicht mal einen Weinkühler mit Eis, dann ist aber auch, ja, da läuft ja auch ganz viel schief, ne? Und wenn der Rotwein jetzt eiskalt ist, wenn er aus dem Kühlschrank kommt, oder?
Das ist aber persönliche Wahrnehmung. Was ist eiskalt? Also ist eiskalt 15 Grad oder ist es das üblich
servierte
30 Grad?
Also wenn er...
Ja. Wenn du einen Rotwein bei 15 Grad serviert bekommst, empfindest du den schon sehr eiskalt. Also wir servieren den auch relativ frisch bei uns in der Bar. Und für viele ist es ja relativ ungewohnt. Also den Wein bei 15, 16 bis zu 18 Grad serviert zu bekommen. Du hast natürlich auch eine andere Wahrnehmung im Sommer wie im Winter. Und genauso beim Weißwein. Also ein Weißwein steht ja selbst auf den Flaschen mittlerweile drauf. 10 bis 12 Grad, optimale Serviertemperatur. Selbst für einen einfachen Zouave, den man gerne mal kalt trinkt. Aber wenn du es wirklich bei 10 bis 12 Grad servierst, dann ist so manch einer am Stocken. Also ich glaube, das ist, also vielleicht wäre ein Lösungsansatz dabei das Verständnis für beide Seiten und die Kommunikation.
Also ich denke auch, die größte Herausforderung obliegt ja dem Service. Also wenn der gut performt, der kann sich A, aus allem rausreden, wenn er gut ist, und B, irgendeine Lösung finden. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kann man den Laden auch verlassen.
Nicht? Stimmt, vielleicht ist das die Lösung. Ja, bevor man sich den ganzen Abend ärgert und dann noch eine schöne Rezession dann im Nachhinein nachballert, auf allen möglichen Plattformen, ist es vielleicht die Lösung, sich einen alternativen Gastgeber zu suchen.
Der beste Weg, um den Krieg zu vermeiden, ist nicht da zu sein, wo der Krieg ist. Wir haben schon viele weise Menschen vor uns gewusst, und in dem Fall wäre meine, wenn alles so schief läuft, dann ein Trinkgeld auf den Tisch werfen und sich verdrücken.
Oder ein Trinkgeld vom Kellner nehmen. Also es ist ja...
Dann ja,
Stress vermeidet, ja.
Dann, ich würde alles tun, um meinen Abend zu retten und den in guter Laune zu verbringen. Das ist so mein Grundansatz. Also ich habe keine Lust zu schreiben.
Mit einer Flasche Wein auf die Parkbank.
Genau, dann gehe ich zum Späti.
Könnte sein.
Gehe ich zum Späti, hol mir was Feines und dann sieht alles gut aus.
Es ist wirklich überraschend, wenn Späti eine gute Weinselektion hat. Also das habe ich auch gelegentlich erlebt, auch hier in Dresden. Da bin ich jedes Mal überrascht. Aber Fall B, wie man so schön sagt. Wie gehst du persönlich mit Kork um? Mit Korkschmecker? Du kannst ruhig einmal tief durchatmen und kannst dir deine Gedanken sammeln und...
Warum man die sonst so gequillt aus mir rausschießen, oder was?
Nee, gar nicht. Ich versuche nur von deiner Seite was Sinnvolles zu erhaschen.
Oh, das war ein Tiefschlag. Also ich weiß nicht, Kork ist Kork, da kann man relativ wenig dran rumdiskutieren, ja. Wenn der Wein korkig ist oder eben einen so krassen Fehler hat, dass er nicht trinkbar ist, das gibt's, dann muss man bedrückt den Service heranzitieren, falls er das nicht selber schon gerochen hat, und dann muss er eine neue Flasche aufmachen. Also so würde ich das jetzt auch, würde das auch durchsetzen.
Das ist natürlich der Idealzustand, und das ist der Idealzustand, wo jeder von uns beiden natürlich auch sagt, klar, logisch, also rein vom Servicegedanken ist das logisch. Also die Wahrnehmungs- oder Wahrnehmungsschwelle oder Wahrnehmungsgrenze beim Weißwein ist 1 Nanogramm, beim Rotwein ist 5 Nanogramm von dem allzeit zitierten TCA. Da riecht man und schmeckt man kaum etwas. Das Einzige, was da passiert, ist, dass du einen Fruchtverschluss hast, also dass der Wein nicht mehr ganz so fruchtig ist. Und das ist eben auch der Punkt, wo viele schon skeptisch werden und anfangen, die Flasche zu reklamieren. Ist diese Flasche reklamierbar? Also vielleicht, worauf ich hinaus möchte, ist zum einen, weil ich es vorhin angesprochen habe, die rechtliche Seite. Hm. Wer ist ganz, ganz definiert, auch gesetzlich definiert, verantwortlich dafür? Wer muss die Kosten letztlich tragen? Sowohl im Handel als eben auch im Restaurant. Und wie kann man damit umgehen? Und der Punkt, dabei gibt es Lösungsansätze. Und ich hatte, und das hat mich eben selber persönlich auch sehr geärgert. Wir hatten einen sehr schön gereiften Bordeaux, den ich für einen lieben Gast und Kunden zu Weihnachten besorgt habe. Und es war nicht unbedingt, ich sag mal, seine Erfahrenheit, die ihn hat stutzig werden lassen, dass der Wein nicht so schmeckt, wie er es selber erwartet hat. Also der Wein war gereift und von dem her hatte er natürlich gereifte Aromen. Der Wein war, also der Korken war oben teilweise schon, ich sag mal, leicht mitgenommen, was erstmal überhaupt gar nicht tragisch ist. Also selbst wenn da, ich sag mal, leichte Pilzspuren oder sonstiges sind, gibt es da Vorgehensansätze. Letztlich dabei aber für ihn war der Wein ganz klar ein Korkschmecker und Korkbefallen und ganz schlimm. Und er bat darum, den Wein auszutauschen, was natürlich für den Händler, der das gerne tut, was ich jetzt zum Beispiel als Händler auch gerne tue, denn einen Vorteil müsste man ja durch den stationären Händlerkauf oder Weinkauf gegenüber dem Online-Versand haben. Das ist mehr oder weniger ein bedingungsloser Austausch des Weines, aber das sind dann schon mal 400 Ocken, die da mit einmal weg sind, weil der Wein war aufgerissen, der stand dann 3 Wochen bei dem Kunden zu Hause. Das ist schon eine schwierige Situation. Im Restaurant kannst du immer noch hingehen, kannst sagen, okay, den verkaufe ich dann von mir aus beim Glas, kann das auch erklären, kann das auch den Kunden vorwarnen, dass der Wein anders schmeckt. Ich hatte auch einige Situationen vor 20 Jahren mit einem 86er De Cru Bocaillou, wo der ganze Jahrgang dermaßen mit Brett, also mit Brettanomyces, diesen nach Pferdehintern riechenden Ton, befallen war, dass wir das für Kork gehalten haben. Und du hast manchmal Situationen, wo du einfach, du bist ratlos und ferner jeder Argumentation, außer ich weiß es besser. Und das ist natürlich dann auch fatal für eine Restaurantsituation. Also dieser Punkt.
Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden, lieber Silvio, zwischen einer Restaurantsituation, also wie löst du das dann, oder eben die Weinhändlersituation.
Restaurantsituation ist einfach. Ich agiere zum Wohl des Gastes und würde gegebenenfalls eine zweite Flasche aufmachen. Und wenn die genauso schmeckt, dann lachen wir uns beide ins Gesicht. Oder ich würde eine Alternative bieten, wenn ich sicher weiß, der Wein ist zu 1.000.000% in Ordnung. Nur vielleicht empfindet der Gast es anders. Also, dass er nicht mag, dass er sich was anderes vorgestellt hat. Da gibt es einen Lösungsansatz. Wenn du den Wein dann eben auch, wenn er denn in Ordnung ist, beim Glas weiter anbieten kannst und so jemand anderes ein schönes Weinerlebnis bescheren kannst.
Das Ladenproblem ist halt einfach, dass du kannst keine Performance zeigen.
Rein vom Rechtlichen, um auf den Punkt zu kommen, weil das natürlich nicht nur den stationären, sondern eigentlich auch den Online-Weinhändler betrifft. Weißt du, wer, oder hast du schon mal die Gedanken darüber gemacht, wer denn verantwortlich dafür wäre? Für den Korkschmecker und den wirtschaftlichen Aufwand, der dadurch entsteht?
Also, nee, um es abzukürzen, nee, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Das ist derjenige, der die fehlerhafte Flasche ausgewählt hat. Und das kannst du dementsprechend eben auch zurückverfolgen. Also der, der in einem, keine Ahnung, Weincontainer, der in einem Weinregal, in einem Weinlager hingegangen ist und diese Flasche händisch angefasst hat und gesagt hat, ich möchte diese Flasche weiterreichen in dieser Handelskette oder eben hin zum Kunden, sprich in einem Restaurant. Wenn es so ein offenes Weinregal, ein offener Weinklimaschrank ist, wo der Gast, der Kunde reingehen kann, gibt's ja in manchen Lokalitäten und sich seine Flasche aussuchen kann, ist der Gast selber schuld. Wenn er unter drei Flaschen, seitens ist die letzte unter drei Flaschen, die fehlerhafte ausgesucht hat und gesagt hat, ich möchte genau diese Flasche trinken. Wenn es der Sommelier war, dann hat er für den Kunden, für den Gast die Flasche ausgesucht und ist der Sommelier schuld und kann das aber eben in der weiterführenden Kette seinem Winzer, seinem Händler geltend machen, wenn es die letzte Flasche ist oder nachweislich die letzte Flasche gewesen war, dann ist der Bestellende sozusagen schuld, weil er sagte, ich möchte diese Flasche haben. Wenn es mehrere Flaschen zur Auswahl gegeben hätte, ist es der, der die eine Flasche ausgewählt hat. Und das letztlich bis hin zum Winzer. Und der Winzer kann es gegebenenfalls bei seinem Korklieferanten reklamieren. Reklamieren ist das schwere Wort. Mhm. Um letztlich auf seine Kosten zu kommen. Was, und das kann man sich jetzt schon vorstellen, ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Das Nachweis, der Nachweis ist nicht die verschlossene Flasche Wein, die ein Kunde erbringen muss, wenn er zum Händler kommt. Oder auch im Onlinehandel, da ist es ja im Prinzip genau das Gleiche, dass er das reklamieren kann. Der Aufwand natürlich um ein Vielfaches höher ist für oftmals die Kosten, die man dann erstattet bekommt. Sondern man muss nur den Korken einsenden, wenn man anhand des Korkens feststellen kann, ob der Wein korkinfiziert und der Korken fehlerhaft war.
Okay. Was ich jetzt gelernt habe, ist, ich darf nicht mehr selber durch den Weinladen schlendern und mir Flaschen in mein Körbchen packen, sondern ich muss mir immer einen Verkäufer schnappen und den die Flaschen aus dem Regal frickeln lassen, richtig?
Im Prinzip schon, ja. Also jeder normale Weinhändler übernimmt natürlich diese Serviceleistung und selbst wenn der Kunde es getan hat, dass er den Wein selber angefasst hat oder die Flaschen selber ausgesucht hat, wird natürlich immer zum Wohl des Kunden arbeiten. Also auch wenn es jetzt ein problematischer Wein ist. Ich habe auch schon Weinkarten gesehen, wo ganz klar ausgeschlossen wird, dass es Korkreklamationen gibt. Und Im Restaurant. Also wo unten steht Fehler oder es waren teilweise Karten auch, wo sehr viele alte Weine angeboten wurden oder sehr viele gereifte Weine. Das ist ja ein Unterschied zwischen alten gereiften Weinen, sehr viel wohlgereifte Weine. Und der Gastgeber das Lokal damit auch ausschließen wollte, dass der als zu gereift oder zu
speziell.
Nicht frisch oder jugendlich genug. Ja, zu speziell, genau, danke. Ist und jegliche Diskussion ausschließen wollte.
Ich habe, muss gestehen, noch niemals in meinem Leben einen im Laden gekauften Wein, der korkig war oder vollkommen fehlerhaft, dass ich den zurückgebracht hätte oder zurückgeschickt. Schmeckt halt scheiße, stellst du weg. Also Ende. Ansonsten hatte ich vielleicht auch Glück in meinem Leben, weiß ich nicht, aber so die teureren Sachen in meinem Leben kann ich nicht klagen.
10% aller Weintrinker schmecken es auch nicht. Also die sind immun gegen dieses Bakterium TCA und bekommst nicht mit. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal bei mir bist, ich kann dir zwei, drei, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, um selber da...
Ach, da hast du ein paar Fiese dastehen.
Erfahrungsschatz aufzubauen. Unbedingt. Man hat ja immer Ausfälle und die... übrigens ist es auch schwierig, mit Korkwein zu kochen. Wir hatten teilweise Veranstaltungen, wo ich... gerne Gast war, aber mit einmal das Champagner-Gelee nach Kork geschmeckt hatten. Das ist natürlich dann fatal. Du kannst den Stoff erst ab, ich glaube, 85 Grad, 80 oder 85 Grad, dass der sich auflöst und verkocht wird. Und oder teilweise auch gar nicht. Und ist dann schwierig, wenn die Speise, wenn der Braten, wenn die Soße irgendwie nach Kork schmeckt. Also mit Korkwein zu kochen ist auch keine, oder ist eher eine suboptimale Lösung. Aber dadurch, dass wir die bei uns versuchen, natürlich rauszufiltern, weil es uns natürlich immens unangenehm ist, wenn Wein irgendwie, der serviert wird, nach Kork schmeckt, haben wir immer so ein, zwei, drei Exemplare und nicht verschiedene Gradationen an Korkschmecker, die durchaus interessant sein könnten. Wenn, um auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, wenn ich denn als Händler den Korken zurückbekommen habe, ist es auch ein relativ einfaches, den in einen anderen Wein reinzutun und oder mit Wein zu übergießen, und der Korkschmecker färbt sich relativ schnell ab, sodass man das entsprechend wahrnehmen kann. Und ich bin darauf gekommen, als ich witzigerweise vor 25 Jahren bei Robert Mondavi war, und dann haben die so eine riesen Batterie aufgebaut mit Gläsern, wo Korken drin schwammen, und ich war dann ganz neugierig in diesem Labor, und da erklärten die mir, dass es je nach Korkart so und so lange dauert, bis der Korkschmecker dann letztlich übergeht. Also es hat auch nichts mit der Lagerzeit oder Lagerdauer oder Lagerart oder sonstiges zu tun. Es ist einfach in dem Sinne ein viel behandelter und fehlerhafter Korken.
Böser Korken.
Ja, soll ich dir erzählen, wie die Ursache, also wie das kommt oder ja, wie gerne. Das entsteht? Oder? Also gerade in den 80er, 90er Jahren war es halt sehr, sehr üblich, bei der Korkherstellung chlorhaltige Stoffe zu verwenden, um diese zu bleichen oder zu sterilisieren. Das löste eben diese chemische Verbindung CCA aus, die diesen Korkschmecker in dem Wein auslöst. Und ein weiterer Punkt war, dass nicht zulässige toxische Holzschutzmittel PCP verwendet wurden, die eben auch einen Korkschmecker auslösten. Also der Korkschmecker muss nicht immer direkt vom Korken, sondern kann teilweise eben auch von den Paletten, von Fässern, von den Dachstühlen in einem Weingut herstammen. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, ob immer ein korkverschlossener Wein nach Kork schmecken muss, oder vielleicht auch ein, und da haben sich schon viele lachend am Boden gewunden, bis sie letztlich die Auflösung hatten, auch ein Schraubverschluss verschlossener Wein einen Korkschmecker haben kann. Also in dem Sinne ist Korkschmecker ja nur das Synonym für eine chemische Verbindung, die in einem Wein auftauchen kann, die durch verschiedene Situationen chemische Verbindungen ausgelöst werden kann und zum Tragen kommen kann, und genauso in einem Schraubverschluss oder alternativ verschlossenen Wein entstehen kann, was manchmal für höchst peinlichste Situationen sorgen kann.
Man hat das immer so, es kommt so ein Kellner siegesicher an den Tisch und sagt, hier guck, da kann kein Kork drin sein, ne? Und schraubt dann den Schraubverschluss oder den Glasverschluss runter. Da hat doch kein siegesicherer Blick.
Dann kannst du im Hinterkopf nur denken, du Pfeife.
Würde ich nie tun, würde ich, also nie.
Also das Einfachste, es gibt ja, es gibt teilweise sensorische Prüfverfahren, technisch-sensorische Prüfverfahren, die einen Korkschmecker nachweisen können in einem Korken. Das Einfachste, was mir hilft, ist den Wein, dass du vielleicht 2 oder 4 cl in ein Glas tust und dann ungefähr 100 Milliliter Wasser nachfüllst. Und eine chemische Verbindung wie verschiedene Aromoleküle verdünnen sich. Das kennen wir alle von der Schorle oder von irgendeinem, wenn wir das mal mit Wasser verdünnen. Also der Wein schmeckt immer weniger. Je mehr Wasser ich hinzufüge, Korkschmecker kann man nicht verdünnen. Also diese chemische Verbindung TCA kannst du nicht verdünnen. Und nachdem du alle zusätzlichen Aromen sozusagen runtergradiert hast, bleibt im Prinzip der Korkschmecker über. Und wenn du an dem Glas dann voller Wasser mit 2 oder 4 cl Wein riechst, riechst du immer noch den Korken heraus. Und es ist für dich eigentlich ein relativ sinnvoller Nachweis, dass der Wein infiziert war.
Aber wie, eine Frage habe ich doch nochmal. Wie löst du das dann ganz final, wenn du bei dir im Restaurant, in der Bar jemanden sitzen hast, der dann eben bis aufs Messer quasi behauptet, der Wein korkt und du sagst nein? Also kommst du dann auch mit dem Test um die Ecke?
Nee, das würde ich niemals bis aufs Messer irgendwie ausfechten, weil für mich immer der Gedanke pro Gast gilt. Und nichts ist schlimmer in einer Weinprobe. Das ist so der Punkt, wo man zu demjenigen, der dort zugegen ist, sagen möchte, 5 Sätzen oder sie dürfen die Probe verlassen, wenn jemand reinriecht und einfach mehr oder weniger willkürlich, ohne es zu wissen, fragen, kann es sein, dass der korkt? Und dann entsteht so eine Ruhe wie jetzt gerade bei uns. Jeder ist erstmal, und dann fängst du an, danach zu suchen und dann sind es vielleicht irgendwelche, wonach schmeckt denn Kork? Kork schmeckt, oder wonach riecht denn Kork? Kork hat immer diesen fauligen Holzton, diesen Lederton, diesen Ton, der so ein bisschen modrig, muffig, erdig daherkommt. Da gibt es viele Parallelentwicklungen, die eben auch in dem Wein sein können. Walnuss wird immer ganz, ganz gerne als Korkschmecker oder Korkaroma dargestellt. Das ist eine Erfahrungssache, das eben herauszubekommen. Aber der Wein hat sofort verloren, wenn irgendjemand zerfragt, kann er sein, dass der korkt. Natürlich haben wir auch die Verantwortung als Weintester, als Weinexperten, als Kellner, wenn wir diesen Fehler vermuten, aber es gibt immer einfache oder offenere Kommunikationsmöglichkeiten, als das in den Raum zu werfen. Und dann lieber das Standing haben, zu sagen, ich möchte nicht trinken, der Kork. Ich hatte übrigens auch so einige Weinproben bei Winzern, wo man, und das ist viel zitiert in der Weinbranche oder unter Sommeliers, wo man um den Kork herumschmecken muss, weil es halt zu schade war, die Flasche wegzuschütten. Weil geschmacklich ist der Wein ja nicht beeinflusst, sondern rein von der Sensorik. Und es gab so manches, wo dann irgendwie alte Auslesen oder gereifte Bordeaux aufgemacht wurden und dann letztlich der Zahlende des Ganzen vorschlug, ach, man kann doch um den Kork herumschmecken. Nee, kann man nicht. Also Kork tötet alles und den Genuss braucht man sich eigentlich in dem Sinne auch nicht antun, es sei denn, es ist Wirkungstrinken. Und daher, um auf deine Frage zurückzukommen, die mir jetzt gerade noch wieder durch den Kopf schießt, ist es eigentlich als Gastgeber ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall zu diskutieren. Höchstens, wenn es ein sehr offener und neugieriger Gast ist und der lernen möchte, kann man sich mit ihm auseinandersetzen, kann gegebenenfalls eine zweite Flasche aufmachen und sagen, nein, es ist der Stil des Winzers, der Stil des Weines. Und der Wein hat keinen Korkschmecker. Es ist ganz, ganz selten, dass eine ganze Jahrgangscharge, ich glaube, das war bei 93 Clinet aus dem Bordeaux, wo fast die gesamte Produktion einen Korkfehler hatte, die dann zurückgerufen wurde. Gott. Ich bin aber jetzt bei dem Jahrgang nicht sicher, nur dass es Château Clinet war. Und also das ist höchst selten, auch dass du zwei aufeinanderfolgende Korkschmecker, obwohl es die gleiche Charge ist, also nacheinander aufmachst, das ist auch höchst, höchst, höchst selten und wird kaum vorkommen. Aber wenn du einen sehr offenen und einen sehr neugierigen Gast dir gegenüber sitzen hast, dann kannst du die Wasserprobe machen oder kannst auch diesen Hinweis einfach mit an die Hand geben. Das ist ja dann eben auch wieder die Frage der Kommunikation, ob man so etwas
vermitteln kann. Das ist aber schon die vermitteln kann. Große Kunst des Gastgebens. Ja, wenn du am Tisch, am Gast derart flexibel und charmant reagierst, dann ist ja alles toll. Ja,
oder des Verkäufers, du kannst dir sagen, ich würde Ihnen jetzt eine Schorle aus dem Wein empfehlen und dann werden Sie drauf kommen.
Okay, es sollte witzig sein. Ja, gut. Ich schreibe mir den Witz nochmal auf und würde dann bei Gelegenheit lachen.
Ja, dürfte ich das denn, dass ich das so wie in den alten Sitcoms so mit dem Publikumslachen untermalen. Ja,
man könnte das. Könntest du jetzt einen Lacher einspielen?
Ja, das wäre. Hatte ich ja anfänglich mal drüber nachgedacht, aber naja.
Dann vielleicht.
Versuchen wir beide dann doch irgendwo witzig zu sein.
Ja. Gut, das klappt.
Ich glaube, wir haben eine gute halbe Stunde. Sollen wir es damit?
Ja, wir lassen es damit bewenden. Ich finde, das sind ja alles, das muss man auch erstmal alles verdauen. Ja, und dass sich auch kein bitterer Nachgeschmack bildet, meine ich.
ja, dass die Folge keinen Korkschmecker hat. In diesem Sinne, cool, baldige Genesung, also vollendete Genesung. Und
das wünsche ich.
Grüße nach Hamburg.
Mir auch. Grüße nach Dresden.
Bis bald. Ha ha ha!